Ja, mit meinen Worten tue ich das jetzt auch noch mal. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein heute Morgen. Begrüße alle, die ich noch nicht persönlich begrüßt habe. Das können wir vielleicht später noch nachholen. Einige kenne ich noch sehr gut, manche noch gar nicht. Diese Gemeinde ist für mich wirklich was Besonderes. Es verbindet mich auch tatsächlich sehr viel, viele Veranstaltungen. Und letztendlich bin ich auch hier getauft worden, vor mehr als über 30 Jahren, wie Robert das schon gesagt hat. Also, ich brauche mich gar nicht mehr weiter vorzustellen, das hat er schon übernommen für mich. Dankeschön. Ja, und ich möchte dann gleich starten und mit einem Gebet beginnen. Jesus, danke, dass du heute Morgen in diesem Gottesdienst uns begegnen möchtest. Wir danken dir für dein starkes Wort und die Kraft, die davon ausgeht. Ich bitte dich um deinen Heiligen Geist unter uns und den Segen für das Hören und das Reden. Amen. Ja, in meinen Predigten geht es zu einem Teil immer auch darum, was Gott in meinem Leben getan hat und welche Worte, Texte in der Bibel mein Erleben bestätigen, unterstützen oder auch erkennen lassen. Ja, darum fand ich das heute Morgen auch in der Begrüßung schon so wertvoll. Da kam das auch schon so rüber, dass es wirklich immer auch ein Zeugnis sein darf von dem, was Gott in unserem Leben getan hat. Es sind die Erfahrungen, die jeder, der mit Jesus lebt, tatsächlich machen kann. Und darum möchte ich gerne diese Momente, Situationen, Erlebnisse weitergeben, um Mut zu machen und vielleicht die eine oder andere neue Sichtweise zu bekommen. In meiner Predigt heute Morgen habe ich in den Vorbereitungen sogar an manchen Punkten überlegt, soll ich das tatsächlich so weitergeben? Und ich habe mich dafür entschieden, da es ein Erleben mit Gott schildert und für den einen oder anderen vielleicht eine Ermutigung sein kann. Heute heißt das Thema die zweite Geige. Das sagt zunächst vielleicht noch mal nicht ganz so viel aus, aber es geht erweitert um das Verlieren, um Neues finden und gewinnen. Tatsächlich bekam ich diese Gedanken, zu einem Teil zumindest, nach unserer letzten Gemeindeleitungswahl in Merzig. Ich komme ja aus der EFG in Merzig, die nun schon ja einige Zeit zurückliegt. Und damit auch zu einem Punkt, über den ich wirklich nachgedacht habe, ob ich das so weitergeben möchte. Inzwischen kennt unsere Gemeinde in Merzig das Ergebnis und es ist ein sehr gutes Ergebnis, dass die Gemeindemitglieder so gewählt haben. Aber es war nicht nur die Wahl der Gemeinde, denn letztendlich hat Gott entschieden. Viele von uns hatten diese Wahl in Gottes Hände gelegt. Und wir dürfen weiter gespannt sein, was Gott noch alles mit dieser neu gewählten Gemeindeleitung vorhat und was wir somit auch als Gemeinde in Merzig erleben und sehen werden. Aber warum erwähne ich diese Wahl? Weil dazu ja diese Gedanken und Impulse kamen. Oder vielleicht auch, weil ich ein Kandidat dieser Wahl war. Anzunehmen. Aber wahrscheinlich eher doch, weil ich letztendlich nicht in diese Gemeindeleitung gewählt wurde. Ich habe mir das, wie schon erwähnt, gut überlegt vorher, ob ich darüber sprechen möchte. Es könnte vielleicht falsch verstanden werden, aber es passt einfach zu meinem Thema. Es geht bei all dem persönlichen Erleben in allen Punkten um Gott und darum, was er tun kann und was er tut. Meine Wahlteilnahme hatte dieses Mal eine besondere Bedeutung für mich. Es war ein Gehorsamsschritt, der mir nicht ganz leicht fiel. Ich bin immer wieder sehr, sehr dankbar über die Veränderungen, die Gott uns schenkt, wenn wir unser ganzes Vertrauen in ihn setzen. Und wie Gott uns bewahrt vor Enttäuschungen, auch über die verloren geglaubten Dinge. Manche Wege müssen wir gehen, auch durch die Niederlagen, Enttäuschungen und Verluste hindurch, um danach den Plan Gottes für uns zu sehen. denn letztendlich hatte ich die Wahl auch verloren. Und wer verliert schon gerne? Ja, das so viel zu meiner Vorrede. Und ich habe auch noch einen Bibeltext gefunden, in dem es tatsächlich um eine Wahl geht. Und zwar steht in der Apostelgeschichte des Lukas 1, die Verse 21 bis 26. Und da geht es um die Nachwahl des 12. Apostels. Ich werde das mal kurz vorlesen. So muss nun einer von diesen Männern, die bei uns gewesen sind, die ganze Zeit über, als der Herr Jesus unter uns ein- und ausgegangen ist, von der Taufe des Johannes an bis zu dem Tag, an dem er von uns genommen wurde, mit uns Zeuge seiner Auferstehung werden. Und sie stellten zwei auf, Josef, genannt Barsabbas, mit dem Beinamen Justus, und Matthias, und beteten und sprachen: Herr, der du aller Herzen kennst, zeige an, welchen du erwählt hast von diesen beiden, damit er diesen Dienst und das Apostelamt empfange, das Judas verlassen hat, und an den Ort zu gehen, wohin er gehört. Und sie warfen das Los über sie, und das Los fiel auf Matthias, und er wurde zugeordnet zu den 11 Aposteln. Warum habe ich diese Bibelstelle ausgewählt? Sie war der zweite Gedanke zu dem Thema heute. Hier geht es auch um eine Wahl. Einer von den Männern, die Jesus treu gefolgt waren, sollten die Nachfolge von Judas antreten. In die engere Wahl kamen zwei von ihnen und es ging damals um die Wahl des 12. Apostels. Ein eher unbekannter Nachfolger Jesus mit Namen Matthias war dabei. Von ihm weiß man auch nur den Vornamen. Und dann war da noch Barsabbas, Josef. Von ihm wusste man schon einiges mehr. Sein Vater war bekannt. Er hatte einen guten Ruf, sowie auch Josef Barsabbas, Beiname Justus der Gerechte. Er war ein sehr treuer Nachfolger Jesus. Und die Männer beteten zu Gott: Herr aller Herzen, entscheide du, wer gewinnen soll. Barsabbas gewann diese Wahl nicht und somit die Chance, zu den 12 Aposteln zu gehören. Das Los entschied und fiel auf Matthias. Josef Barsabbas war sicher ein Mann, der die Rolle des Apostels perfekt erfüllt hätte. Aber Jesus hatte es so entschieden. Er hat entschieden über die Vorgehensweise, die Wahl per Los, und er entschied auch über den Ausgang der Wahl. Wir können nichts erfahren, wie es Barsabbas danach ging, was er empfunden hat. Vielleicht hat er sich auch gefragt, wie die Wahl ausgegangen wäre, hätten alle gewählt. So war er nur Zweiter geworden. Und er taucht auch nur einmal an dieser Stelle in der Bibel auf, meines Wissens. Wir bekommen in dieser Bibelstelle keine Information, wie Barsabbas mit der verlorenen Wahl umgeht. Trotzdem steht der Text da. Er ist Gott wichtig und er darf uns zum Nachdenken ermutigen. Darum können wir uns einige Punkte dazu anschauen, wie es uns ergeht, wenn wir Ähnliches erleben. Wie schlimm ist es, etwas zu verlieren, hängt von vielen Faktoren ab. Verlieren kann man zum Beispiel Gegenstände. Denken wir an Schlüssel, Geldbeutel, wichtige Papiere und so weiter. Das ist sehr unangenehm, lässt sich aber nach mühsamer Arbeit meistens ersetzen. Das Geld vielleicht nicht. Menschen durch Streit, Umzüge und Tod, das ist meistens sehr schmerzhaft und hinterlässt Traurigkeit, Verletzungen, Depressionen, Rückzug und vieles mehr. Beim Spiel, Glücksspiel zum Beispiel, das kann sogar gefährlich sein, da es oft dazu verleitet, noch mehr zu spielen, meistens auch verbunden mit Enttäuschung und großen Verlusten und der Suchtgefahr. Bei Wettkämpfen im Sport, oft ist das ein Antrieb, noch mehr zu trainieren, für noch mehr Leistung, Leistungsdruck und nicht selten mit spürbaren Folgen an Körper und Seele. Manche verlieren die große Liebe, Schmerz, Hoffnungslosigkeit und vieles mehr ist die Folge. Wir müssen immer wieder feststellen, verlieren gehört zum Leben. Wir können nicht immer Erster sein und zu den Gewinnern gehören oder aber auch erfolgreich sein. Aber keiner, wir alle verlieren einfach nicht gerne. Vielleicht habt ihr das auch schon mal so von Menschen gehört, die zu diesen eben genannten Verlierern gehören. Mitunter sind das sehr ernste, traurige, sogar schwerwiegende und oft folgenschwere Aussagen. Er oder sie sagt so etwas wie: Es ist alles aus. Ich sehe keinen Weg daraus. Ich habe keine Lösung. Ich habe keine Perspektive mehr für mich. Ich habe meine Chance verpasst oder sogar ich habe alles verloren. Ich bin am Ende. Die erste Antwort, die uns vielleicht oder wahrscheinlich einfallen würde für diesen Menschen: Gott hat ein großes Herz für Verlierer und Verlorene und er gibt eine neue Chance. Das ist doch richtig, oder? Und wir können diesen Menschen Mut zusprechen und ihnen sagen, was Jesus zu den Menschen damals und auch heute sagt. Jesus sagt: Kommt her zu mir, ihr seid alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Menschen, die ihr Leben schon mit Jesus gehen, dürfen sich auch den Vers aus Lukas 9, Vers 24 bis 25 in Erinnerung rufen. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's erhalten. Denn welchen Nutzen hätte der Mensch, wenn er die ganze Welt gewönne und verliere sich selbst oder nehme Schaden an sich selbst? Das wollen wir vielleicht nicht immer so gerne hören. Wir wollen doch ein gutes Leben. Wir wollen es uns doch gut gehen lassen. Wir haben keine Lust zu verlieren. Wir wünschen uns doch Erfolge, Wertschätzung, Siege. Das tut uns doch gut. Es hebt vermeintlich unser Wertgefühl. Menschen machen ganz oft ihren Wert daran fest. Wir hinterfragen oder zweifeln an uns, wenn wir nicht erfolgreich waren, wenn wir verloren haben. Aber Gott sagt in Jesaja 43, Vers 4: Du bist wertvoll in meinen Augen und kostbar und ich hab dich lieb. Gott meint das ganz genauso, wie er es sagt. Und er sagt dies unabhängig von unseren persönlichen Erfolgserlebnissen. Wir sind wertvoll, kostbar in Gottes Augen. Er liebt uns. So eine wunderbare Wertschätzung. Ich glaube schon, dass Gott es gut findet, wenn wir persönliche Erfolge anstreben. Es ist gut, unser Bestes zu geben. Das hat ja auch ganz viel mit Fleiß, Mut, Vertrauen zu tun. Es sind alles gute Eigenschaften, die wir einsetzen dürfen, aber sicher nicht so oder in Maße, dass sie vorrangig dem dienen, was uns nicht gut tut oder was uns sogar schadet. Und was uns letztendlich auch nicht weiterbringt. Denn was haben wir tatsächlich davon, wenn wir großen Eindruck in der Welt hinterlassen, aber dabei Jesus aus dem Blick verlieren und damit auch den Blick auf die Ewigkeit? Jesus muss immer an erster Stelle stehen. Denn in die Ewigkeit können wir, wie wir wissen, alles, was wir jemals hier gewonnen haben, nicht mitnehmen. Daran sollten wir uns immer erinnern. Aber es gibt auch ganz oft die wunderbaren Erlebnisse, wenn man etwas verloren hat und wenn man dann etwas ganz anderes oder Neues finden kann. Ein Vers aus Matthäus 19, 27 erinnert uns auch daran, wo Petrus Jesus fragt: Siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? Auch die Jünger fragten: Was geschieht nun? Wofür das? Bestimmt hatten sie so einiges aufgegeben, vielleicht sogar alles und damit das verloren, was ihnen wichtig war. Fragen wir nicht auch so oder ähnlich, wenn wir etwas aufgegeben oder verloren haben? Wobei ich da zuerst nicht an Gegenstände denke, sondern vielmehr an Dinge, für die wir vielleicht gekämpft oder an die wir geglaubt haben. Wir fragen uns vielleicht: Was passiert jetzt? Ich habe doch alles getan, um zu gewinnen, um erfolgreich zu sein. Was habe ich jetzt davon? Wie geht es weiter? Ich habe meine ganze Kraft eingesetzt. Ich habe all meine Zeit investiert. Ich habe all meine Liebe gegeben. Ich habe alles gegeben, ja sogar gebetet. Und ich habe vielleicht alles aufgegeben. Aber etwas Bestimmtes nicht zu bekommen, etwas nicht zu erreichen und damit etwas zu verlieren, bedeutet doch nicht automatisch, dass alles verloren ist, oder? Wir alle können wahrscheinlich von zahlreichen Verlusten berichten. Auch ich habe das natürlich so erleben müssen, dass ich verloren habe, Niederlagen erlebt habe oder enttäuscht wurde. Ich denke immer wieder vermehrt an die Kindheit, in der Schulzeit zum Beispiel. Da gab es in den ersten Jahren, vielleicht kennt das der eine oder andere noch, diese sportlichen Ereignisse. Ich habe da bei den Sportfesten ganz viele Niederlagen erlebt, weil ich mich meistens im letzten Drittel befand. Damals war das wirklich ein richtiges Problem für mich, auch schon mal hinten anstehen zu müssen. Und ich habe mich oft sehr minderwertig gefühlt. Oder später im Beruf wurde immer eine jüngere Mitarbeiterin mehr bedacht, wenn es um eine Gehaltserhöhung ging, weil sie eine qualifiziertere schulische Ausbildung hatte als ich. Dabei hatte ich sie als Auszubildende bei mir in der Abteilung mit angelernt. Berufserfahrung zählte leider nicht an meinem Arbeitsplatz. Ich fühlte mich tatsächlich ungerecht behandelt, irgendwie als Verlierer. Ich habe natürlich auch Menschen verloren, meine Eltern, auch Freunde. Das ist immer schmerzhaft. Ja, und auch sowas wie bei einer Wahl ausgeschieden sein gehört dazu. Da gäbe es noch so viele Beispiele, aber eines dürfen wir erleben. Von dem Moment an, da wir mit Jesus leben und wenn wir etwas verloren oder vermeintlich verloren haben, dürfen wir Neues finden, Neues erleben, oft Überraschendes erleben, ganz oft etwas viel Besseres. Entschuldigung. So wie Jesus den Jüngern damals ihren Lohn zugesagt hatte, so werden auch wir heute nicht selten beschenkt, belohnt, auch über die Maßen und überrascht. Das dürfen alle erleben, die auf Jesus schauen. Je intensiver wir Jesus Gegenwart suchen, Zeit mit ihm verbringen, umso mehr werden wir ihn finden und nach Niederlagen Neues finden durch und mit Jesus. Vielleicht hast du es ja auch schon mal bewusst erlebt, wie Jesus dich von der Verliererseite aus etwas Besonderes oder viel Besseres hat finden lassen. Ich glaube, wenn wir unser Bestes geben und dabei Gott den ersten Platz geben, kann er uns auch in der Niederlage oder auf der Verliererseite Segen schenken. Gott kann unsere Niederlagen dazu gebrauchen, uns weiterzubringen und zu segnen. Gott kann Türen öffnen, die verschlossen waren, und Probleme können sich in Luft auflösen. Gott kann jede Niederlage in einen Sieg verwandeln, auch deine und meine ganz persönliche Niederlage. Er ist nicht immer leicht, dieser Weg von der Verliererseite auf die Finderseite oder Gewinnerseite. Ich denke zum Beispiel daran, wie ich es erlebt habe mit meinem jüngeren Bruder. Ich fühlte mich immer als zweite Wahl, die ja eigentlich auch nichts anderes ist als die Verliererrolle. Er kam meistens an erster Stelle. Er war halt der Bub, der kleine Bruder. In der Beziehung mit dem Bruder lässt Gott mich heute auf etwas ganz Besonderes schauen. Obwohl mein Bruder jahrelang meinen Glauben belächelt hat und wir nicht darüber reden konnten, hat er sich vor 2 Jahren zu seinem 60. Geburtstag eine Bibel von uns gewünscht. Das war Freude pur und fühlte sich tatsächlich ein bisschen wie Gewinnen an. Ja, und was auch geschehen kann, wie es aussehen kann, wenn wir tatsächlich als Verlierer rüberwechseln auf die Gewinnerseite, das durfte ich auch schon durch Gottes Liebe erfahren. Ja, und da ist nun der zweite Punkt, an dem ich überlegte, ob ich es erwähne. Einige Male habe ich ihn tatsächlich schon rausgenommen aus meiner Predigt. Aber letztendlich ist dieser Punkt trotzdem immer wieder hier gelandet, weil es ein Zeugnis ist von Gottes Größe und den Dingen, die er möglich macht, wenn wir auf ihn hören. Ihm in allem vertrauen. Und nur darum geht es. Ich wurde schon einmal vor 4 Jahren als Kandidatin in die Gemeindeleitungswahl vorgeschlagen. Auch damals wurde ich nicht gewählt. Die Voraussetzungen waren ganz anders als heute, aber sie führten auch zu einem Nicht-Gewählt-Werden. Nach dieser Wahlniederlage damals fragte ich Gott wirklich sehr. Ich konnte es nicht verstehen, aber letztendlich, es spielte keine Rolle mehr. Es war vorbei. Gott hatte entschieden, dachte ich. Damit muss ich nun klarkommen. Und ich hatte wohl resigniert. Aber für Gott war es nicht vorbei. Und das ist der Grund, warum ich das hier noch einmal erwähne. Für den einen oder anderen vielleicht unverständlich, warum ich das tue. Vielleicht werdet ihr denken, warum macht sie das? Vor 4 Jahren nicht gewählt, wieso hat sie sich dieses Mal schon wieder zur Wahl gestellt? Mich dieser Wahl noch einmal zu stellen, war ein Gehorsamsschritt, der mir, Gott weiß es, nicht leicht fiel. Aber ich hatte es getan, weil ich damals vor 4 Jahren eine Lektion lernen durfte. Denn so wie damals Gott eine sehr wichtige Lektion für mich bereithielt, wusste ich genau, dass ich dieses Mal eine andere Situation vorfinden werde. Ich wusste ganz genau, was Gott von mir wollte. Er wollte schauen, ob ich seine Lektion von damals auch heute noch verstanden habe. Mein Gehorsam war gefragt und mein bedingungsloses Vertrauen in das, was Gott tut, wie sein Weg ist, Neues zu finden. Ein ganz wichtiger Punkt in dieser Lektion war natürlich die Bewahrung vor Enttäuschung. Die war ja auch immer zu verspüren. Das Gefühl, nicht wertgeschätzt zu sein. Und das fühlt sich einfach nicht gut an. Gott aber misst unseren Wert nicht daran, was in unseren Augen wichtig ist oder Wertschätzung bedeuten. Man darf lernen, dass Verlieren ein guter Weg sein kann, etwas Neues oder sogar auch noch Besseres zu finden und neue Türen sich plötzlich öffnen, die bis dahin verschlossen waren, weil Gott uns diese Türen öffnet. Er hat einfach einen ganz anderen Plan und er wünscht sich unser bedingungsloses Vertrauen. Ja, und das geschah damals vor 4 Jahren tatsächlich. Sofort, das heißt nur wenige Tage nach der Wahlniederlage, war er da. Ein echt großer Auftrag für mich von Gott, der alle meine Vorstellungen übertraf. Es war eine echte Überraschung. Und dafür hatte ich nicht gekämpft oder mich beworben. Für mich war es Gottes Art zu zeigen, was er tun kann, wenn wir auf ihn hören und nach seinem Willen fragen. Nicht, weil ich perfekt für diesen Auftrag gewesen wäre, absolut nicht. Da war das ganz starke Gefühl, nicht ausgebildet genug zu sein, viel zu unsicher und aufgeregt und so weiter und so weiter. Und dennoch kam sie die Anfrage von der Baptistengemeinde in Salzburg für ein Referat. Es war nur ein einziger Auftrag dieser Art. Salzburg war übrigens 5 Jahre lang die Gemeinde, in die mein Mann und ich gingen, als wir dort gemeinsam wohnten. Direkt an der österreichischen Grenze übrigens. Aber spätestens da wusste ich, was Gott für die bereithält, die ihn von ganzem Herzen suchen, ihm und seinen Wegen vertrauen. Ich habe diesen Auftrag angenommen, ernst genommen und es war gut. Gott hat diesen Dienst gesegnet. Es war ein Dienst zu seiner Ehre. Auch die Aufregung vor mehr als 100 Menschen zu reden war weg. Gott hatte Frieden geschenkt und seinen Heiligen Geist. Solche Situationen habe ich tatsächlich schon mehrmals so erleben dürfen. Vielleicht nicht in dieser Größenordnung. Vielleicht habt ihr das auch schon so oder ähnlich erleben können. Es ist nicht manchmal auch ganz klar zu erkennen, dass Gott uns zum Beispiel einen einzigen kleinen Auftrag regelrecht vor die Füße legt und sagt, das reicht, es ist gut, tu es einfach, höre auf mich. Und da geht es nicht darum, ob man verliert oder gewinnt. Vielleicht bremst es den einen oder anderen in der Aktivität. Aber es ist gut, weil es für Gott genug ist. Und nein, für Gott spielt auch das Alter keine Rolle. Gott will das Beste für uns. Trotzdem gibt es da auch noch die Kämpfe, die wir in unserem Leben durchstehen müssen. Wer kennt sie nicht? Auch sie gehören dazu. Manche sind ganz klein, aber es gibt auch die Großen. Wer wird diese Kämpfe gewinnen? Da geht es doch auch immer um Sieg und Niederlage, oder? Auch hier gibt es eine Vielzahl von Situationen. Konflikte, Auseinandersetzungen mit Menschen. Das kann zum Beispiel der Arbeitgeber sein, der Chef sein, aber auch die Arbeitskollegen, Familienmitglieder, Nachbarn, Freunde und sogar Glaubensgeschwister. Denken wir auch an die Kämpfe in Zeiten von Krankheit. Kämpfe sind anstrengend. Mindestens genauso anstrengend sind auch Kämpfe in uns. Es sind die Kämpfe, was sich in unserem Leben durchsetzt. Sind es die guten Dinge oder die Dinge, die nicht gut sind? Was zeichnet uns aus? Und wir werden auf keinen Fall immer Erster sein, Sieger sein oder die erste Geige spielen, den Ton angeben oder im Mittelpunkt stehen. Ermutigend aber ist, wir dürfen wissen, dass Gott keinen Unterschied macht, ob wir die erste oder die zweite Geige spielen, ob wir Sieger oder Verlierer sind. In seinen Augen sind wir wertvoll. Gott ist in allen Situationen unseres Lebens an unserer Seite. Zum Thema zweite Geige habe ich noch eine kleine Episode von dem Dirigenten Leonard Bernstein gelesen. Vielleicht kennt der ein oder andere sie sogar. Er wurde einmal gefragt, welches das unbeliebteste Instrument sei. Seine Antwort war ganz klar die zweite Geige. Keiner möchte freiwillig die zweite Geige spielen. Nur wenige verstehen die Wichtigkeit der zweiten Geige. Die berühmtesten Orchester der Welt sind die, welche die besten zweiten Geigen haben. Ohne zweite Geige gibt es keine Harmonie. Ich finde es auch so ermutigend. Vor allem lohnt es sich doch sehr, manchmal genauer hinzuschauen, wenn man das Gefühl hat oder weiß, dass man in einer Situation nur die zweite Geige spielt. Vielleicht geht man aus dieser Situation dann trotzdem als Sieger oder Gewinner. Vielleicht, weil man auch bereit ist, die zweite Geige zu spielen und zu hören, was Gottes Plan für uns ist. Wenn Gott will, dass du die erste Geige spielst, Gewinner einer bestimmten Situation zu sein, dann ist das sein Geschenk an dich. Wenn er für dich die Rolle der zweiten Geige bestimmt hat, dann ist es auch Gottes guter Plan für dich, den er dir zeigen will, weil er dein Bestes will. Aber letztendlich zählt, wenn wir von ganzem Herzen auf Jesus schauen und ihn suchen, auf ihn hören und an seinem Wort festhalten und glauben, dass alles, was in seinem Wort steht, die Wahrheit und nichts als die Wahrheit ist, werden wir erkennen, dass wir einen unschlagbaren, unbesiegbaren Gott an unserer Seite haben, der uns leiten möchte und uns trotz aller Niederlagen zu Gewinnern machen möchte. Mit Gott bekommen wir keinen Pokal, der auf dem Regal verstaubt, oder die Urkunde oder den großen Geldsegen. Mit Gott bekommen wir den unvergänglichen Siegeskranz. Es wird immer entscheidend sein, dass wir danach streben und uns danach ausstrecken. Darum lasst uns immer aufsehen zu Jesus, der den Tod überwunden hat und für uns alle und unsere Sünden am Kreuz gestorben ist. Jesus ist der Sieger und Überwinder. Und er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. In Korinther 15, Vers 57 heißt es, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Und im 1. Johannesbrief 5, Vers 4, denn alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Mit Jesus gibt es keine Verliererseite. In ihm und durch ihn allein haben wir alle Zeit den Sieg. Mit Jesus sind wir Gewinner. heute, hier und jetzt und in Ewigkeit. Gelobt sei Gott, unser Herr und König. Ihm allein sei Ehre. Amen.